1, 2, 3, 4.
24 Buzzer People.
And now in season 13. Presented by Vierfeld.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 13 ist Martin Ohneberg, CEO und Eigentümer der Henngruppe, Aufsichtsratsvorsitzender des Verbund und Präsident des österreichischen Tennisverbands, um nur einen kleinen Auszug deiner Tätigkeiten zu bringen. Lieber Martin, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Du, ich freue mich sehr, du bist der perfekte Startgast, weil dieses 1, 2, 3 vor der 1, 2, 3, 4 am Anfang war von der Band vom Herwig Stracker und zum Tennis Stadthallenveranstalter und zum Tennis kommen wir dann noch. Ja, Karriere, Werdegang. Ich freue mich jetzt auf eine Zeitreise auch. Du bist Vorarlberger und hast in Vorarlberg die Hack gemacht und bist dann nach Wien gegangen studieren, glaube ich, oder?
Genau, ich bin 91, habe ich maturiert und bin dann nach Wien gegangen zum BWL-Studium und habe auf der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. Ja.
Also weniger als ein Kilometer von meiner heutigen Location, gell? Die damalige WU. War eine gute Zeit für dich?
Ja, das war sehr, sehr lässig. Also ich denke sehr, sehr gerne an die Wirtschaftsuniversität zurück. Der neue Campus ist natürlich um einiges schöner als der damalige Campus, aber ich bereue keine Sekunde und ich würde genau den Weg wieder machen.
Man hört, ich höre es ja im Kopfhörer, dass da, ich habe jetzt kurz an den Magnus Brunner gedacht. Ja, ihr seid beide Vorarlberger und der kommt in der Folge dann auch nochmal vor. Ja, der Einstieg dann ins Berufsleben ist genau wie passiert.
Ja, also wie gesagt, ich habe BWL studiert auf der Wirtschaftsuniversität. Ich habe ein klares Ziel gehabt aus der Handelsakademie kommen. Ich wollte Unternehmer werden. Das war meine große Vision, mein großes Ziel. Es war klar, dass ich mir das irgendwie anders zueignen muss, weil ich es jetzt nicht irgendwie von zu Hause mitbekommen habe. Wir haben kein Unternehmen gehabt. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich in Vorarlberg Mitglied der jungen Industrie war, auch durch einen Zufall eigentlich. Und habe mich dann, wie ich nach Wien gekommen bin, einfach auch einerseits tennismäßig engagiert. Ich habe davor leistungsmäßig Tennis gespielt. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch bei der jungen Industrie engagiert, habe mich beworben, habe mich bewerben müssen damals. Ich habe auch nur das passive Wahlrecht am Ende des Tages, also das aktive Wahlrecht gehabt, das passive habe ich noch gar nicht gehabt, weil ich außerordentliches Mitglied war. Und habe mich halt dann sehr engagiert, habe dadurch auch Freunde kennengelernt, beispielsweise den Erwin Soravia, der auch im Vorstand der Jungindustrie war. Und,
hast du mit ihm auch Tennis gespielt?
Erwin hat damals nicht Tennis gespielt, ja. Aber was wir gesagt haben, ist, dass wir mal was gemeinsam machen werden. Und das war eigentlich mein dann Beginn. Ich habe zuerst bei Ernst & Young angefangen, als von der Ausbildung her. Es war auch eine super tolle Zeit und bin dann eben zu One to Sold gekommen. Ja.
Zur Ernst & Young möchte ich dich was fragen, denn vor einer Woche war da Stefan Uher zu Gast. Den müsstest du ja kennen, das wissen wir auch aus einer aktuellen Facette.
Ja, den Stefan Uher kenne ich sehr, sehr gut. Wo ich bei Ernst & Young war, war er ja auch bei Ernst & Young. Damals hat es noch geheißen Südosttreuhand und dann Europatreuhand und dann erst Ernst & Young. Und auf der anderen Seite ist er inzwischen jetzt Abschlussprüfer des Konzerns und des Einzelabschlusses der Verbund AG.
Genau.
Seit heuer das erste Mal. Und ja, und da trifft man sich halt wieder.
Da kommen wir dann auch dazu. Da gibt es ja noch eine weitere Facette aus dieser Zeit, aber ich glaube, das Netzwerk baut sich durch Sport und Wirtschaft halt schön auf über die Jahre. Ne?
Genau, also ich bin sowieso überzeugt, Sport und Wirtschaft gehört zusammen. Der Sport ist eine Voraussetzung für Gesundheit und am Ende nur jemand, der gesund ist, kann auch erfolgreich wirtschaften. Also das hängt sehr stark zusammen und meine Erfahrung ist auch so, dass ich mit sportlichen Leuten viel lieber zusammenarbeite, weil da halt einfach jeder weiß, um was es geht. Und insofern ist das für mich ein ganz wichtiger Zusammenhang.
Ich kann mich, glaube ich, erinnern, irgendwie zufällig sind wir mal beim Start vom Vienna City Marathon nebeneinander gestanden und nicht ausgemacht, aber war auch lustig.
Ja. Genau, aber du warst schneller.
Ja, das war eine andere Zeit. Ich habe dich unterbrochen, weil ich das wollte, noch mit Stefan Uher und die ganzen Sportfacetten. One to Soul, du hast das schon genannt. Du warst dort CFO, andere Zeit, einfach Unternehmen. Sprechen wir über die Zeit und über das Unternehmen.
Ja, 99, 2000 bin ich dazugekommen und im Endeffekt, ich war ein kleiner Gesellschafter auch. Und das war halt die Zeit, wo das Internet eigentlich begonnen hat. Das war so die erste Phase des Internets. Wir haben ein Online-Auktionshaus sozusagen gegründet. Wir waren in Österreich, in Polen und in der Slowakei aktiv. Und das war eine super spannende Zeit. Ich möchte da keine Sekunde missen. Es waren andere Voraussetzungen. Da hat Software noch wirklich viel Geld gekostet. Das ist nicht so wie heute. Hardware war auch noch viel, viel teurer. Aber es war der Beginn und Montosold war, wie gesagt, ein Online-Auktionshaus. Wir haben auch damals schon eine Plattform-Idee im Hintergrund gehabt. Also wir haben auch eine Autovia, das war eine Autoplattform dann gemacht. Wir haben andere Ideen gehabt mit Montosold. Aber eigentlich das Spannendste war dann, dass wir uns beworben haben für die Privatisierung des Dorotheums, hat damals der ÖRG gehört und wir wollten das online und offline zusammenbringen, das war damals die große Vision und das ist uns erfolgreich gelungen.
Du sprichst jetzt auch von uns und ich bringe jetzt einen Namen rein, der ein Wegbegleiter ist und ein Freund von dir, auch der Michi Theuner. Ja. Wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt? War das rund um diese Dorotheum-Geschichte?
Na, den Michael Theuner habe ich kennengelernt im Rahmen des Dorotheums. Zuerst aus der jungen Industrie bin ich mit Erwin Soravia, habe ich dann kennengelernt. Der Erwin Soravia war ja auch Gesellschafter von der Montosold, der hat mich dann auch zu Montosold gebracht. Wir haben Montosold weiterentwickelt und natürlich in der Zeit war der Michael Theuner sehr stark mit Bett & Win unterwegs und mit anderen Startup-Ideen, ein Inkubator, Stage One und da hat es natürlich immer wiederum Anknüpfungspunkte und Treffen gegeben. Ich kann mich auch erinnern, er war einmal bei uns und hat uns die Stage One-Idee präsentiert, dem Erwin mir, und das war so ein Inkubator, wo er gesagt hat, naja, er möchte einfach die Unternehmen zusammenbringen und dass sie gegenseitig profitieren, also wie ein Inkubator funktioniert. Und wir haben halt gesagt, nein, wir wollen selbstständig bleiben und wollen das weiterentwickeln. Und am nächsten Tag ist in der Presse, kann mich noch genau erinnern, war schon ein Inserat drinnen, dass die Stage One an die Börse geht.
Das war also damals so typisch, der Michi.
Das war typisch Michael Theuner, der sozusagen die Dinge dann auch gleich umgesetzt hat. Aber wir sind mit Montosold sozusagen einen eigenen Weg gegangen, haben uns dann eben bei der Privatisierung beworben. Und haben da war ja der Christoph Dichern, der Martin Böhm, der Lukas Dinzel, der Erwin Soravia und Hanno Soravia dabei. Und wir haben dann gesagt, wir möchten auch sozusagen ein bisschen jemand dabei haben, der jetzt nicht nur Freunde ist, sondern ein Dritter, und sind so auf den Michael Theuner gekommen. Er war ja damals bei der Global Equity und so weiter. Und er ist Gesellschafter auch geworden vom Dorotheum, ist er ja bis heute noch Gesellschafter, während ich ja damals 2005 meine Anteile ans Management verkauft habe. Und seitdem kennen wir uns.
Ich bleibe jetzt noch kurz in der Zeit. One to Sold, Dorotheum, der neue Markt, noch irgendwie unglaublich viele neue Unternehmen, das Internet ist da, viele Geschäftsideen. Das ist auch die Phase, wo wir uns kennengelernt haben, denn ich habe damals einen Partner auch gesucht für einen Venture Capital Private Equity Award in Österreich, um das Ganze auszuzeichnen. Und dann sind wir relativ rasch auf dich gekommen, weil du hast ja da, glaube ich, auch universitäre Wurzeln irgendwie, was dieses Thema betrifft.
Ja, es war zweifach. Einerseits war ich Vorsitzender der jungen Industrie in Wien und bin einfach überzeugt, dass ein starker Kapitalmarkt wichtig ist. Und Kapitalmarkt heißt nicht nur Kapital, sondern Eigenkapitalmarkt, also Private Equity, Venture Capital. Und das andere ist, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben, auch über Private Equity und Venture Capital in Österreich, das war so 98, 99. Und deswegen habe ich immer einen starken und bis zum heutigen Zeitpunkt eine starke Affinität zum Eigenkapital gehabt. Und darum war es mir als junge Industrie ganz wichtig, dass wir Aktivitäten setzen, um den Kapitalmarkt weiterzuentwickeln. Und wie du gekommen bist mit der Idee und einen Partner gesucht hast für die Verleihung eines Private Equity und Venture Capital Awards, habe ich natürlich gleich gerne Ja gesagt. Und wir haben das über mehrere Jahre, glaube ich, höchst erfolgreich gemeinsam dann gemacht.
Ich glaube, Lehman hat uns dann alle eine aufs Dach gehauen und da haben wir uns erst wieder finden müssen irgendwie. Ja, weil wir haben damals Teams ausgezeichnet, Cases, Investor plus Unternehmen, genau. Und das war eine schöne Sache in der IV immer wieder auch. Gut, Soravia, du hast das schon erwähnt, 2005 CFO der Group und dann habt ihr auch ein Equity-Vehikel gehabt, auch da bitte eigene Worte.
Ja, die Idee, ich bin dazu in die Soravia-Gruppe gekommen mit der Idee, einerseits CFO von der gesamten Gruppe und andererseits wollte man den Beteiligungsbereich aufbauen und sind dann auch, da war auch der Christian Wimmer dabei, ehemals McDonald Österreich-Chef, und haben dann versucht, einen Fonds aufzulegen in Österreich, das hat geheißen Wing Equity, mit der Idee, einen Fast Mover Consumer Goods Fonds für Südosteuropa auflegen. Ich glaube, die Idee war genial zum richtigen Zeitpunkt. Es ist dann gescheitert daran, wir wollten 50 Millionen, bei 35 Millionen hat dann damals der Erwin und der Christian gesagt, das sei zu wenig, wir brauchen 50 und dann haben wir es eigentlich lassen, aber aus dem heraus ist dann zum Glück die Devin entstanden, ist ein Mineralwasserproduzent in Bulgarien, war damals die Nummer 2 und die haben wir dann kaufen können. Und da war ich eben auch Gesellschafter und Chairman und haben das dann weiterentwickelt und haben das dann auch sehr, sehr erfolgreich 2008 in Sofia, erstes Unternehmen im Bereich Fast Mover Consumer Goods, an die Börse gebracht. Und insofern war das eine tolle Story. Allerdings haben wir halt nicht weitere Unternehmen dazu kaufen können. Wir hätten da einen Eisproduzent, haben wir uns angeschaut, in Rumänien.
Passt auch wieder zu Michi Theuner. Ne? Sein allererster Job war Eisverkäufer, glaube ich.
Der Michael war allerdings bei dem Bereich nicht dabei, sondern es waren eigentlich vorwiegend, haben wir versucht, mit der Sparkassen Erste Bank Gruppe das Geld aufzustellen. Er war nicht investiert in der Wing Equity. Es ist auch dann zu keinem Fonds gekommen. Und ja, wir haben leider nicht weitere Unternehmen zukaufen können, weil wir halt das Kleingeld nicht gehabt haben, weil die Strategie, bin überzeugt, war richtig. Ja, und dann ist halt leider Gottes die Finanzkrise und die Immobilienkrise gekommen, 2008, 2009.
Ich wollte gerade sagen, weil die Jahreszahl auch 2008 war, für das können wir alle nichts, aber das war sicherlich ein Einschnitt. Gut, du hast dann nach und nach die Selbstständigkeit in dir wachsen lassen und 2011 war es dann soweit, die Hang Group.
Ja, also es war mein großer Traum, ich wollte immer mal eigenes Unternehmen und damals dann, wir haben dann Devin eben verkauft, auch erfolgreich an die Advent, internationaler Private Equity Fonds und das war für mich dann sozusagen nachdem wir die Restrukturierung und der Sorevier Gruppe dann, weil die waren im Immobiliengeschäft tätig und die waren natürlich voll getroffen von der Immobilienkrise, war dann für mich auch so ein bisschen der Zeitpunkt zu sagen, so jetzt möchte ich eigentlich meinen Traum erfüllen und aus dem Netzwerk heraus, wenn man was sucht und ich habe mit vielen immer gesprochen, sind dann witzigerweise verschiedene Bälle in der Luft gewesen, ich habe ein bisschen Spielkapital gehabt, wo ich halt angespart habe über die Jahre hinweg, wo ich gesagt habe, so und jetzt kommt der große Zeitpunkt. Ich war noch 38, 39 und habe gedacht, wenn ich das nicht jetzt mache, dann werde ich es nie machen. Und bin durch einen Zufall dann auf die Hen gestoßen, auch Zufall, ein Vorarlberger Unternehmen, weil ich wäre überall hingegangen, wie gesagt, ich war auch in Bulgarien lange Zeit, und denen ist mir gelungen, in einem kompetitiven Prozess den Zuschlag zu kriegen. Hab damals dann auch noch in der Phase, haben wir ein Unternehmen von der Hyperalpe Adria, die Alu Flexpack übernommen, dann hat es noch ein Unternehmen gegeben, die Halbedex, das war ein Tochterunternehmen von der Lenzing. Also es waren mehrere Bälle in der Luft aber mir war mir wichtig, dass ich eines übernehmen kann, wo ich die Mehrheit habe. Und das war bei der Hen-Gruppe. Die hat damals 25 Mitarbeiter gehabt mit 17 Millionen Umsatz. Und seitdem habe ich es jetzt weiterentwickelt.
Ich nenne diese Weiterentwicklung sehr erfolgreich. 13 Jahre später haben wir einen Umsatz verzehnfacht circa. Für die Leute, die die Hen-Gruppe nicht so gut kennen, ganz kurzes Porträt. Was macht sie?
Ja, also wie gesagt, wir haben letztes Jahr ungefähr 160 Millionen Umsatz gemacht mit 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen, wir sind fokussiert auf Verbindungstechnologie, Hauptanwendung Automotive-Bereich, alles was in den letzten Jahren im Bereich aufgeladene Motoren, CO2-reduzierte, effiziente Motorenentwicklung, da haben wir die Verbindungstechnologie gemacht und bieten jetzt sozusagen Verbindungstechnologie für die E-Mobilität an, allerdings nicht mehr aus Metall, sondern Kunststoff. Wir sind aber auch in Verbindungstechnologie im Automatisierungsbereich unterwegs. Wir sind im Food and Beverage Bereich unterwegs. Wir verbinden zwei Teile. Ich sage immer, das Schönste zwischen zwei Teilen ist die Verbindung und verbinden sozusagen Fluide und Luft.
Das ist so ein Hashtag, die Verbindung, wo man nichts falsch machen kann, so wie bei Glaub an dich von der Erste Gruppe. Da kannst du auch nichts falsch machen. Irgendwie. Das ist irgendwie eine schöne Sache. Die Alu Flexpack hast du erwähnt. Montana wiederum, da bist du im Aufsichtsrat jetzt auch schon seit 12 Jahren.
Ja. Genau, wir haben, wie gesagt, also der Michael Theuner hat dort die Mehrheit übernommen an der Alu Flexpack, er ist ja auch bei der Hen beteiligt mit der Minderheit. Ich war dort auch Gesellschafter, ich bin sozusagen Aufsichtsratsvorsitzender seit längerer Zeit. Wir sind 2019 dann in der Schweiz an die Börse gegangen und Und seitdem bin ich der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Ja. Und da hat sich ja was Spannendes getan heuer bei dem Unternehmen. Ne? Das ist auch irgendwie eine Ehre, kann man sagen, was da passiert ist. Ne?
Genau, wir haben, also die Alflexpark hat sich hervorragend entwickelt. Das Unternehmen hat damals auch knapp 2,5 Millionen EBITDA gemacht. Wir haben es dann an die Börse gebracht. Wir haben jetzt letztes Jahr knapp unter 50 Millionen Euro EBITDA gemacht und haben es sozusagen jetzt an One Rock, ist der neue Eigentümer von der Constantia Flexibles verkauft. Das Signing hat bereits stattgefunden. Am Closing wird gearbeitet. Es geht jetzt um die kartellrechtliche Genehmigung. Es geht einfach darum, um das Unternehmen die nächste Entwicklungsrichtung zu nehmen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, oder insbesondere der Michael Deuner entschieden, das Unternehmen zu verkaufen.
Gehört, finde ich, im Geschäft dazu. Und definitiv, wenn man diese Private Equity und Venture Capital Herkunft irgendwie hat, wie der Michi und du, dann umso mehr. Das ist gar keine Frage. 2016 habe ich dann noch zwei Einträge gefunden. Getzner, Romberg Privatstiftung. Da bist du im Stiftungsvorstand und im Aufsichtsrat, glaube ich, bei der Getzner. Ne? Spannend ist der Verbund vor allem für mich. 2019 Aufsichtsratsmitglied und seit dem Jahr 2021 bist du der Vorsitzende. Du hast ja spannende Zeiten ausgesucht in der Energiewirtschaft, muss man sagen. Ne?
Definitiv. Also ich meine, der Verbund ist ein ganz tolles Unternehmen. Spannende Aufgabe, weil es halt auch mehrheitlich der Österreichischen Republik, dem Staat gehört. Auch ein Streubesitz hat, das wertvollste Unternehmen am Kapitalmarkt ist. Und natürlich gerade jetzt im Bereich der Energiewende eine ganz wichtige Rolle spielt. Einerseits im ganzen Übertragungsnetz des Verbundes, also in der Infrastruktur, andererseits natürlich in der Erzeugung. Und gerade in der Innovation, wo der Verbund sehr führend ist, was jetzt um erneuerbare Energie, Photovoltaik, Wind, aber jetzt gerade auch in der Speicher, in der Flexibilität. Also super spannendes Thema, tolles Unternehmen, tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter, und das macht mir Riesenspaß.
Ja. Und da gibt es ja wieder die Tangente jetzt mit dem Stefan Uher, der Prüfer bei der EY Austria.
Ja, er ist Prüfer geworden, wobei klar, er hat sich, es war eine Ausschreibung sozusagen von uns gemacht. Der Prüfungsausschuss hat dann am Ende vorgeschlagen, Ernst & Young, die sind aus dem Prozess als Bester hervorgegangen, was die Qualität und was den Preis und so weiter angeht. Und jetzt hat das erste Mal den Einzelabschluss und den Konzernabschluss geprüft. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Selbstverständlich ist das eine sehr, sehr professionelle Zusammenarbeit. Wir kennen uns, klar. Allerdings, glaube ich, gute Freunde, strenge Rechnung. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Definitiv.
Aber sie machen einen sehr, sehr guten Job und es funktioniert sehr gut.
Wunderbar. Abrundend noch einmal Aluflexpark Montana, die Montana Aerospace, und bei der VATA hast du auch Funktionen.
Nein, Montana Aerospace habe ich keine Funktion mehr. Da war ich mal im Aufsichtsrat, bei der VATA bin ich im Aufsichtsrat. Und ist auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Natürlich derzeit, wie bekannt ist in der Öffentlichkeit, kämpft die VATA auch einfach mit der Wettbewerbsfähigkeit aktuell. Es ist auch unglücklich auf der Kundenseite, das eine oder andere nicht so aufgegangen, wie geplant war. Wir machen jetzt sicherlich eine Restrukturierungsphase durch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das Unternehmen dann wieder auf die Beine kommt und gerade in der Zukunftstechnologie Batterie entsprechende Rolle einnehmen wird.
Bevor ich dann zum Sport komme, gebe ich dann noch ein Stichwort. Hauptverband Sozialversicherungsträger. Da habe ich auch irgendwas gefunden, was ich nicht wusste.
Ja, ich bin damals, wie gesagt, also mein Leben begleitet Industriellenvereinigung, junge Industrie, Industriellenvereinigung, aus wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung. Und damals hat man mich gefragt, ob ich nicht aus der Arbeitgeberseite sozusagen in den Hauptverband der Sozialversicherung, in den Vorstand möchte, auch sozusagen in der Funktion. Und da war ich 2 Jahre dort und ich muss sagen, es war irrsinnig spannend, weil man halt gesehen hat, wie das Gesundheitswesen am Ende in Österreich funktioniert oder nicht funktioniert, wie das strukturiert ist, und generell bin ich halt der Überzeugung, dass es immer besser ist, man engagiert sich, man fühlt die Dinge, man erfährt die Dinge, weil dann kann man viel besser drüber reden, und deswegen gibt's immer wieder so Situationen, wo ich so Funktionen auch annehme, genauso wie wir vorgesprochen haben, Verbund oder andere. Man lernt einerseits für sich selber, andererseits gibt's inzwischen Erfahrung, unternehmerische Erfahrung, wo man auch einbringen kann. Und insofern machen wir so Aufgaben großen Spaß und man kann dann halt wirklich auch darüber sprechen.
Gesundheit ist dann jetzt die Überleitung zum Sport wiederum. Und wir beide sind ja der Meinung, das haben wir im Vorgespräch auch nickend abgewunken, dass Sport und Wirtschaft eigentlich näher zusammengehören, als man das vielleicht wahrnehmen will. Deswegen mache ich auch nicht zwei Podcasts, weil ich glaube, das gehört zu dir dazu, diese Sportfacette. Man kennt dich jetzt auch vor allem als ÖTV-Präsident, als Präsident vom Österreichischen Tennisverband. Du bist der Nachfolger von Magnus Brunner, nachdem er Finanzminister wurde. Auch da ein paar Worte dazu. Tennis hast du erzählt seit Early Days. Würde es gegen Magnus gewinnen?
Das weiß ich nicht. Ich spiele mit ihm auf jeden Fall. Ich habe längere Zeit jetzt mit ihm kein Match gespielt. Früher, ich kenne den Magnus ja vom Tennis. Muss ehrlich sagen, wir waren gemeinsam im Leistungszentrum in Vorarlberg. Hat Phasen gegeben, wo er gewonnen hat, dann habe ich gewonnen. Und
ihr seid auch ungefähr
wir sind gleich alt. Ich glaube, er ist ein Jahr jünger sozusagen als ich. Oder zwei, weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, zwei Jahre jünger. Ich bin 53, er ist 51. Ich kenne den Magnus schon lange und aus dem heraus, er hat mich einmal angerufen und hat gesagt, ja Martin, ich würde mich gerne für den ÖTV-Präsident engagieren. Und man muss ja wissen, sein Papi, der leider verstorben ist, war ja auch der Präsident des Vorarlberger Tennisverbandes. Also der Magnus ist wirklich, also die Familie Brunner durch und durch tennisaffin. Seine Kinder spielen ja super Tennis. Und ich habe mich dann angerufen und habe gesagt, du Martin, würdest du nicht den Vize machen? Und dann habe ich gesagt, du Magnus, ich habe so viel zum Turnen und mein Geschäft und
EV
und Verbund und ich weiß nicht was. Und dann habe ich gesagt, komm, du bist eh nur Vize und ich mache eh alles und so weiter. Dann haben wir halt gemeinsam auch besprochen, wie wir uns das vorstellen könnten, weil wenn man so Funktionen macht, muss man es auch gestalten. Ja. Der Magnus hat von Anfang auch den Gestaltungswillen gehabt und dann habe ich halt überreden lassen und dann ist er zum Glück oder nicht, wie auch immer, Finanzminister geworden. Freue mich natürlich für ihn, macht es auch hervorragend und ja, und dann bin ich da gestanden und dann hat es geheißen, Martin, du solltest jetzt den Präsidenten machen und seitdem mache ich das. Ja, weil ich überzeugt bin, dass man sich auch engagieren muss für die Gesellschaft, weil es halt wichtig ist. Auf der anderen Seite mache ich es aus Überzeugung, weil Sport, so wie du vorher schon gesagt hast, Sport ist ganz wichtig, ist für mich die Voraussetzung für die Wirtschaft und für die Gesundheit und. Oder die Gesundheit ist die Voraussetzung und Sport ist halt da ganz eine wichtige Komponente. Ja, und weil ich früher leistungsmäßig Tennis gespielt habe, Affinität im Tennis habe, habe ich damals gesagt, ich mach's.
Ja, finde ich großartig. Und du bist auch sehr präsent und jetzt nicht despektierlich gemeint, auch bei jedem Plätzchen irgendwie dabei, wenn es irgend so ein Hobbyturnier gibt oder irgendein Schmähturnier. Ist wichtig, glaube ich.
Ne? Ja, ich meine, ich versuche mich schon zu fokussieren. Ich glaube, wir haben eine tolle Struktur mit dem Tommy Schwede kaufmännisch, mit dem Jürgen Melzer sportlich. Ich meine, da sind wir super aufgestellt. Ich habe super Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Also das funktioniert. Das war auch wichtig von Anfang an, dass man das so aufstellen, dass man es auch machen kann. Weil das Problem ist, in Vereinen sind ja oft operativer als andere. Das habe ich ein anderes Verständnis. Darum haben wir es auch so organisiert. Es ist jetzt eher wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, was ich richtig finde und darum lassen sich auch Dinge organisieren und da muss ich halt Schwerpunkte setzen. Aber natürlich gehören auch so Matches dazu, weil man oder halt so soziale Events, wo man gemeinsam Tennis spielt. Warum? Weil man halt im Netzwerk auch über Dinge sprechen kann, gemeinsam Dinge macht und ja, und ich spiele gern Tennis.
Ihr seid auch eine große Familie, die, glaube ich, immer wieder größer wird. Ich habe den Tommy Schwede vorher im Sportwoche-Podcast zu Gast gehabt. Der hat gesagt, es geht vor allem auch im Breitensport ziemlich viel weiter. Was sind da so eure Schwerpunkte, um die Vereine auch zu stärken? Pandemie ist hoffentlich hinter uns, aber ja.
Ja, ich meine, wir sind der zweitgrößte Fachverband in Österreich. Wir haben zum Glück ein Wachstum, was sehr erfreulich ist. Tennis ist in. Unser Fokus liegt natürlich einerseits im Leistungssport, andererseits im Angebot, Turnierangebot in Österreich und dann, wie du gesagt hast, der Breitensport. Da ist uns wichtig, dass wir auch in die Schulen kommen mit unserem Sport, dass wir Kinder motivieren, Tennis zu spielen, versuchen frühzeitig, wenn die Kinder sich zu entscheiden, zum Tennis zu spielen, auch mit guten Ausbildung sozusagen ihnen in die Hände zu geben. Deswegen haben wir jetzt auch einen Kids-Coach ins Leben gerufen für Trainerausbildung, die fokussiert ist auf die Kinder. Das macht der Dieter Mocker und der Michi Ebert gemeinsam für den ÖTV. Das freut mich extrem, dass das gelungen ist, weil ich sage, wir müssen, wenn die Leute bei uns sind, müssen wir schauen, dass sie einfach die technischen Voraussetzungen haben. Das ist das Wichtigste. Darum gehören gute Trainer zu den Kindern. Das ist ein Schwerpunkt. Und was natürlich, und das sage ich immer, was wichtig ist, ist einerseits der Spitzensport. Der Spitzensport hilft natürlich auch dem Breitensport. Warum? Weil es um Idole geht. Und wurscht, ob der Thomas Muster geheißen hat oder Dominik Thiem oder Jürgen Welzer, die sind ganz, ganz wichtig für den Breitensport, weil es halt Vorbilder sind am Ende des Tages. Und drum ist es ganz eng miteinander verbunden und darum muss die Aufgabe des ÖTV sein, einerseits der Spitzen, aber natürlich auch der Breitensport.
Es ist mit Tommy Schwede, habe ich noch gespielt, wir sind ein bisschen älter als der Magnus und du. Aber du hast den Jürgen erwähnt, den Jürgen Melzer, und der ist ja auch irgendwie ganz nahe dran an einem anderen Vorarlberger, der jetzt immer mehr in die Medien kommt. Was sagst du zum Joel Schwärzler?
Ja, der Joel Schwärzler, das freut mich natürlich riesig, dass es ein Vorarlberger ist. Da muss ich auch die Lorbeer an dem Magnus Brunner noch geben, weil das hat er damals, ich war im Präsidium, aber ihm ist gelungen, den Joel in die Südstadt zu bringen. Ihm ist auch gelungen, damals den Jürgen Melzer unter Vertrag zu nehmen. Also da profitiere ich jetzt, wenn ich ehrlich bin. Aber es freut mich riesig, weil der Joel ein Vorarlberger ist, weil er motiviert ist, weil er ein klares Ziel hat. Er will in die Weltspitze kommen, hat eine tolle Technik, das bescheinigen alle Spezialisten, ob der jetzt Günter Presnik oder Jürgen Melzer oder wie auch immer heißt, das freut mich, weil die kennen sich besser aus im Tennis als ich. Insofern freut es mich, dass wir versuchen, jetzt ihm die besten Rahmenbedingungen zu geben. Das ist das, was wir tun können. Ich glaube, das hat er in der Südstadt mit dem Jürgen Melzer und so einem ganzen Team. Und jetzt können wir nur hoffen, dass er seinen Weg geht vom Jugendtennis, also die Nummer 1 in der Welt, dass er den Schritt in das Herrentennis schafft, und er hat eh schon aufgezeigt, auch zuletzt beim Challenger in Mauthausen.
Hast bei du anderen. Das Spiel gegen einen Landerlus gesehen, wo der Landerlus den Smash getroffen genau. hat und dann den Schläger geschossen, das habe ich noch nie gesehen.
Das stimmt.
Der also das heißt, den Punkt und fetzt den Schläger. Ja,
genau, fetzt den Schläger, also im Endeffekt ist er am Weg ja. und wir können ihm nur den Daumen halten und versuchen, das beste Umfeld zu geben.
Mich erinnert ein bisschen an einen Holger Rune von der Körpersprache her und wie es Kappel so verkehrt auf hat und so, hat Star-Potenzial.
Holger Rune auch, mir erinnert er dann auch auf ab und zu ein bisschen an den Henri Leconte von, er war ja auch ein Linkshänder und der Joel ist auch, ich meine, macht nicht so viel Witze wie der Henri Leconte am Platz, aber ist auch ein extrem sympathischer Typ.
So, und der letzte Begriff hat doch auch wieder mit Tennis zu tun, obwohl man den Richard Branson jetzt nicht originär mit Tennis verbindet, sondern Riesenunternehmer, aber auch der macht auch alles Mögliche. Da hast du ein leibendes Foto gepostet mit dem Richard und dir. Auch da noch kurz den Hintergrund, bitte.
Ja, nein, ich bin ein Riesenfan von Richard Branson schon seit Jahrzehnten. Er ist sozusagen mein großes Vorbild, was Unternehmertum angeht und Persönlichkeit angeht. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, dort auf die Insel, auf seine Privatinsel auf Necker Island zu gehen mit 40 anderen Unternehmern, Meinungsbildern und so weiter, international. Und wie ich die Einladung bekommen habe, war das für mich einfach unglaublich, dass ich die Chance kriege, sowas zu machen. Bin dann hingegangen, muss auch ehrlich sagen, ich war das erste Mal wieder seit langer Zeit echt nervös, jemand die Hand zu schütteln und auch mal überlegt, wie wird das sein, wenn ich den Richard Branson persönlich sehe. Und es war für mich wirklich unglaublich und bin mir vorgekommen wie ein kleines Kind, weil wir sind auf der Insel angekommen. Wir sind, haben die Zimmer bezogen, dann hat es geheißen, Richard ist heute Tennis Court. Und ich habe mich sofort umgezogen, weil er ist begnadigter Tennisspieler. Ich bin sofort umgezogen, bin am Tennisplatz runtergegangen und der Richard Branson war da. Und ja, es war echt toll, es war beeindruckend, die Person. Es hat mich extrem gefreut, dass ich ihn auch mit Tennis-Outfit am Ende des Tages begrüßen und kennenlernen. Wir haben dann doppelt gespielt.
Oben ohne, glaube ich, fast, ne?
Ja. Naja, ich meine, auf der Insel ist natürlich eine hohe Lufttemperatur und heiß. Er kann sich das leisten, er ist 73 und wird ja super, super in Form. Also sein Körper muss er nicht verstecken. Und wir haben dann doppelt gespielt und es war. Er ist gleich extrem kompetitiv, also wir haben ja gleich angefangen, ein Match zu spielen, und er spielt auch gut Tennis. Er hat gesagt, er spielt zweimal am Tag teilweise Tennis. Okay. Er geht Mountainbiken. Na, also es war mein Traum, und so ist es halt wichtig, dass man Vorbilder hat, und ich habe gesehen, es gibt auch, irgendwann wird es wahr, dass man auch solche Vorbilder trifft, und ich werde es wohl nie vergessen, ja.
Und du hast mehr Likes als beim allerbesten EBITDA, das du nur herzaubern kannst. Ne? Das muss man schon sagen, das ist durch die Decken gegangen, das Bild, oder?
Das Bild ist durch die Decken. Er ist einfach eine unglaubliche Persönlichkeit. Und ich war wirklich stolz. Und ich habe mir dann überlegt, werde ich das posten? Und dann habe ich gedacht, nein, das muss ich posten, weil das einfach für mich war das echt was ganz was Besonderes einfach. Und dann habe ich gedacht, wenn man über Social Media was kommuniziert, dann soll es auch authentisch sein. Und habe das versucht, auch zu authentisch zu machen. Und das war echt mein Gefühl und meine Zufriedenheit und Glücklichkeit, ihn zu treffen. Also für mich unglaublich. Ja.
Ein Applaus von mir ist unter den tausenden Likes dabei. Lieber Martin, Abschlussfrage. Jetzt haben wir über dich gesprochen, Karriere, Werdegang. Wird man schwer nachmachen können, deinen Werdegang. Jetzt aber hast du einen Tipp für junge Leute, die noch nicht ganz wissen, wohin, aber in die Wirtschaft irgendwie bei einem Unternehmen andocken wollen. Wie mache ich das am gescheitesten?
Also ich glaube, das Wichtigste ist auch, also ich bin kein Wunderwutzi, weil du gesagt hast, das zu erreichen. Ich sage immer, es gehören vier Dinge dazu. Das ist ein Glück, das ist am richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, und es braucht auch Fleiß. Also das muss man, glaube ich, auch. Man braucht da Disziplin und Konsequenz, und ich bin echt der Überzeugung, wenn man sich Dinge vornimmt, dann lassen sich Dinge auch erreichen. Vielleicht nicht gleich aufs Erste, vielleicht nicht geradeaus, vielleicht muss man mal links oder rechts abbiegen. Aber wenn man konsequent an was arbeitet, und ich kann nur jedem empfehlen, Unternehmer zu werden. Natürlich kann man jetzt auch herumjammern über die Rahmenbedingungen. Das tun wir natürlich alle, aber was,
du auch hin und wieder, ja.
Selbstverständlich, weil ich einfach auch versuche, den Standard weiterzuentwickeln, und weil ich schon ein bisschen sehe, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit verlieren sukzessive, und das ist einfach schlecht für die Gesellschaft, für den Wohlstand, für den Staat. Aber ich sag, der größte Wert des Unternehmertums ist die Flexibilität, die Selbstständigkeit, und das ganz Besondere ist das Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und das macht mir extrem Spaß, und darum kann ich es eigentlich jedem nur empfehlen, und ich bin der Überzeugung, jeder kann es erreichen, weil ich habe auch nichts, ich sage immer am Ende, zum Glück lebt meine Mami noch, mit 97, am Ende wäre ich ein Viertel Einfamilienhaus in Vorarlberg erben. Das heißt, ich habe auch nichts geschenkt gekriegt. Ich habe Mentoren gehabt, ich glaube, Mentoren ist wichtig, das war insbesondere der Erwin Soravir, der mich dort auch sozusagen unterstützt hat. Und ich glaube, insofern kann ich es nur jedem empfehlen.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Martin, danke. Es war eine Highlight-Folge für mich. In genau meiner Schnittmenge. Schöner geht's nicht. Ich möchte mich bei euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören bedanken. Ich bin überzeugt, es war unglaublich viel dabei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung, und ja, hat mich gefreut, und es war ein spannendes Gespräch.
Yes, Sir. Danke. Ciao.